Wir haben die Geschichte von der Sturmstillung gehört. Wir kennen die Geschichte. Ich beginne heute mit ein paar Zeilen vom Bruderhof. Da hat jemand Folgendes zur Geschichte geschrieben. Niemand hat jemals etwas Wertvolles auf der Welle des Erfolgs gelernt. Aber früher oder später bricht jede Welle. Alles muss ein Ende finden, das ist garantiert. Die Welle, auf der wir surfen, wird brechen. Und wir schnappen nach Luft, während eine Welle nach der anderen über uns hereinbricht. Dies ist der Moment, in dem die emporgehobene, in die Luft greifende Hand, die verzweifelt, aber ohnmächtig ums Überleben ringt. Dies ist der Moment, an dem die leere Hand, die keine andere Wahl hat als den Glauben, die Hand Gottes findet. Dies ist der Moment, in dem das Lernen beginnt. Es ist erschreckend und es ist ein Geschenk. So viel die Worte vom Bruderhof. Die Geschichte von der Sturmstillung ist vor langer, langer Zeit passiert, dass Jesus tatsächlich dem Sturm geboten hat und Stille geschenkt hat, die Jünger gerettet hat. Es ist aber eine Geschichte, die sich bis heute immer wieder ereignet, wenn wir in Stürme hineingeraten. Darum denke ich, können auch wir heute Dinge lernen, erschreckend und geschenkt zugleich. Mir sind dieses Mal für die Geschichte 6 Punkte wichtig geworden. Wir stellen uns vor, es war Abend, nach einem langen Arbeitstag. Jesus hat viel gepredigt, über das Gleichnis vom Seemann hat es erklärt. Und dann schlägt er vor, am Abend noch eine Bootsfahrt zu machen auf dem See Genezareth. Sie sind im Westen und wollen an das Ostufer fahren. Ich habe das nachgelesen, dort sind am Abend Stürme ganz normal. Da die Berge am Westufer Schutz bieten, nehmen Wind und Wellen zu, je weiter man nach Osten kommt. Es handelt sich um gefürchtete Westwinde, um Fallwinde. Das ist mit diesen Wirbelwinden gemeint. Auch wir geraten immer wieder in solche Winde, in solche Stürme des Lebens, wo das Boot immer voller und voller wird, bedrohlicher. Und das Problem am Boot ist, du kannst nicht einfach weg. Es wackelt und wankt und du hast keinen festen Boden unter den Füßen. Unsicher, ängstlich, zweifelnd, mir steht das Wasser bis zum Hals. Und die Jünger, einige von denen waren Profis, die wussten eigentlich damit umzugehen. Aber auch für sie war es gefährlich. Auch wir werden in Stürme des Lebens geführt. Früher oder später kenne ich keine Familie, die sturmlos durch das Leben kommt. Es betrifft jeden persönlich, Krisen, Krankheiten, verschiedene Dinge. Jeder weiß das, jeder kennt das. Es betrifft auch uns als Gemeinde, auch als Ort. Ich denke nur als ein Beispiel an unsere Struktur. In der Geschichte wurde die Kirche, die Gemeinde oft als ein Boot dargestellt und gemalt, wo die Wellen so, ja, ans Boot ranschlagen und reinschwappen. Das Erste, was wir lernen, es ist kein zufälliger Sturm. Der Sturm, Jesus bringt uns dort hinein. Das Entscheidende passiert schon am Anfang. Jesus bringt die Jünger in diese Situation. So hart es klingt, aber er ist der, der initiativ und aktiv ist. Jesus übernimmt also von vornherein Verantwortung für den Sturm. Lasst uns fahren. Jesus bewahrt uns nicht immer vor Stürmen. Manchmal bringt er uns sogar in Stürme hinein. Dass Jesus dabei ist und er fährt im Boot mit, aber dass er dabei ist, ist keine Garantie, dass es nicht stürmt. Das ist das Erste. Manche Stürme sind von Jesus initiiert. So fremd das für uns klingen mag. Das Zweite. Was macht Jesus, wenn es in unserem Leben richtig stürmt? Ich habe gerade schon gesagt, Jesus ist dabei. Aber Jesus ist nicht sehr aktiv. Er ist nicht sehr präsent. Ganz im Gegensatz zum Sturm, der wütet und Krach macht. Jesus schläft. Hinten im Boot, Damals waren die Boote hinten etwas erhöht, das Heck manchmal auch so ein bisschen überspannt mit vielleicht einer Plane oder irgendwas. Vielleicht war Jesus noch verschont vom Wasser. Aber ist doch absurd, wir können es gar nicht vorstellen. Ein großer Sturm, die Fischer ringen um ihr Leben und da liegt einer im Boot, der schläft. Auf einem Kissen, gemütlich. Warum schläft Jesus? Wir haben ja manchmal selber auch die Erfahrung oder das Bild, Jesus schläft. Wir haben auch im Psalm vorhin gebetet. Er schläft und schlummert nicht. Aber wir haben manchmal die Erfahrung, ja, Jesus, kann schon sein, dass er da ist, aber irgendwie etwas passiv. Warum schläft Jesus hier in der Geschichte? Ist er einfach müde und kaputt von einem anstrengenden Tag? Ist er einfach ganz Mensch? Oder sagt er einfach, hey, es ist Abend, ich brauche meinen Schlaf? Oder sagt Jesus, Leute, ich hatte meinen Teil heute, jetzt seid ihr dran. Das ist euer Fachbereich. Ich bin Zimmermann, ihr seid Seeleute, ich war vorhin dran, jetzt übernehmt ihr das Ruder. Jesus ist hier nicht der Steuermann, nicht der Kapitän. Wir sagen das ja gern und singen das, ja, Jesus sei du mein Pilot. Jesus schläft hier und sagt, macht mal, er traut uns zu, Verantwortung zu übernehmen. Macht mal. Und letztlich schläft Jesus vielleicht auch deswegen, weil er souverän ist. Sein Schlaf ist ein Ausdruck seiner Souveränität. Jesus ist ruhig, innerlich und äußerlich ruhig. Er hat volles Vertrauen, er ist gelassen. So reagiert Jesus als erstes in Stürmen. Das dritte, ganz anders reagieren die Jünger. Sie sind aufgeregt und unruhig. Sie reagieren, wie es zu einem Sturm passt, stürmisch. Sie haben lange gekämpft, sie haben sich gemüht, haben alles probiert, was Seemänner machen, wenn Sturm ist. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, es geht nicht mehr. Meine Grenze ist erreicht, ich bin am Ende. Dem Meister zu vertrauen, wenn die Situation noch nicht so kritisch ist, ist das eine. An Gott zu glauben, wenn es mir gut geht, ist das eine. Aber wenn mein Lebensboot an seine Grenzen gerät und Jesus scheinbar immer noch tatenlos bleibt, dann habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass Gott nachlässig ist. Die Jünger machen was Richtiges. Sie wecken Jesus auf. Das ist eine sehr schöne Umschreibung für Gebet. Jesus aufwecken, ihn in den Ohren liegen. Jesus, bist du da? Siehst du, was los ist? Es ist gut, sich in der Not an Jesus zu wenden. Weiß ich, an wen ich mich in der Not wenden kann? Es ist gut, dass die Jünger Jesus aufwecken. Aber was sagen sie? Sie erhoffen sich Hilfe von Jesus und gleichzeitig machen sie ihm jetzt schon einen Vorwurf. Sie klagen ihn fast schon an. Ist es dir egal, Jesus, was hier passiert? Ist dir eigentlich egal, wie es mir geht? Da steckt ganz schön viel drin. Ist es dir egal, dass mir alles zu viel wird? Während in meinem Leben alles abstürzt, schläfst du? Siehst du, was in meiner Familie alles los ist? Siehst du, wie es meiner Gesundheit geht? Siehst du, was in der Gemeinde los ist? Ist es dir egal? Kümmert es dich gar nicht? Kannst du nicht mal eingreifen? Hast du kein Herz? Hast du kein Erbarmen? Geht es dich nichts an? Ich weiß nicht, wer solche Fragen kennt. Ich höre sie immer wieder. Auch in mir selbst. Ist es dir egal, diese Formulierung gibt es genau zweimal im Neuen Testament. Hier und dann noch bei dieser schönen Geschichte von Maria und Martha. Lukas 10. Wo Martha sagt, Jesus, ist es dir egal, dass ich hier die ganze Zeit arbeite und Maria nichts macht? Ist auch so ein Vorwurf. Ist es dir egal, machst du nichts? Sag doch der mal, die sitzt nur rum. Und ich rammel hier und mach und tu. Ist es dir egal, Jesus? Nein, es ist ihm nicht egal, sondern er sagt, Martha, Maria, sie hat Zeit für mich, sie hat Begegnung. Du machst gute Dinge, aber du hast so viel zu tun, du siehst mich gar nicht. Ist es dir egal, Jesus? Nein. Das ist das Dritte. Und Jesus, er dreht sich nicht nochmal rum und drückt irgendwie auf eine Snooze-Taste. Jesus steht auf. Er sagt nichts. Jesus ist hier an der Stelle kein Mann des Wortes. Er ist ein Mann der Tat. Jesus tut, er handelt. Und es wird so wunderbar eindrücklich, aber auch so nüchtern dargestellt. Jesus herrscht über die Natur. Jesus steht auf, bedroht den Wind und spricht endlich mal ein Machtwort. Das Meer hört auf ihn. Ist es nicht genial? Können wir uns das vorstellen? Der Wind draußen. Hey Wind, jetzt ist mal Schluss. Ich will jetzt Sonne oder ich will noch ein bisschen Schnee oder ich will endlich Frühling. Los jetzt. Und auf einmal zack. Unvorstellbar. Jesus behandelt die Natur wie eine Person. Schweig, verstumme. Seltsam. Reden wir auch so mit der Sonne oder mit dem Regen? Was hier dahinter steckt, ist eine jüdische alttestamentliche Vorstellung. Wer sich die Psalmen mal anschaut, der sieht ziemlich genau, dass dort das ganz oft vorkommt. Dass in den Naturgewalten Dämonen am Werk sind und dass Gott die bösen Mächte der Naturgewalten beherrscht und überzwingt. Ein Beispiel, Psalm 107. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr. Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war. Und er sie zum ersehnten Hafen brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Psalm 107. Noch ein Beispiel, ein ganz kurzes. Psalm 89. Du herrschest über das ungestüme Meer, du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Wir müssen begreifen, Wellen auf dem Wasser war damals kein schöner Spaß, sondern war lebensbedrohlich. Eine böse Macht. Und die Macht, die Gott im Alten Testament hat, die gelobt wird, die hat jetzt Jesus. Wir haben die gleiche Geschichte fast bei Jona, wenn wir uns das mal vorstellen. Das ist genauso wie hier. Jona geht auf ein Schiff, es kommt ein Sturm, Jona schläft. Die Leute wecken ihn auf und sagen, Jona, bete zu deinem Gott, dass es ruhig werde. Aber es passiert nichts. Bis sie Jona ins Meer werfen und dann wird Ruhe. Das ist eine ähnliche Geschichte. Aber hier wird zu Gott gebeten. Jesus betet nicht zu seinem Vater, dass er hier etwas tut. Jesus tut das aus seiner eigenen Macht. Hier wird uns deutlich gemacht und den Jüngern vor Augen geführt, Jesus ist Gott. Jesus hat Macht über die Natur, denn die ganze Natur gehört ihm und gehorcht ihm. Jesus ist der Schöpfungsmittler. 1. Korinther 8, durch Jesus sind alle Dinge entstanden. Er war bei der Schöpfung dabei, er hat mitgeschöpft. Darum hat Jesus eine innere Ruhe. Darum schläft Jesus. Und diese innere Ruhe hat jetzt Auswirkungen auf die Realität nach außen. Und es ward eine große Stille. Ein wunderbarer Satz. Es ward eine große Stille. Wir Menschen erschrecken nicht nur, wenn plötzlicher Lärm auf uns einbricht. Wir erschrecken auch, wenn plötzliche Stille auf uns einbricht. Die Jünger sind auch jetzt erschrocken aufgrund der großen Macht und der Stille Jesu. Das Fünfte, Jesus legt sich nicht wieder schlafen, ich habe jetzt alles gemacht, jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Jesus spricht zu den Jüngern, warum hattet ihr Angst? Warum habt ihr nicht vertraut? Das finde ich eine harte Frage. Was hätten denn die Jünger tun sollen? Sollten sie ihn nicht wecken? Sollten sie selber das mit dem Sturm ausmachen und dem Sturm selber befehlen, ruhig zu sein? Sollten sie keine Angst haben? Sollten sie Vertrauen haben? Was fehlt denn den Jüngern? Die Geschichte beginnt mit der Angst und sie endet mit der Angst. Es ist nicht so, dass Jesus Angst immer wegnimmt. Aber die Angst hat sich verwandelt. Es hat sich verändert, wovor die Jünger Angst haben, wovor sie, wir würden vielleicht besser sagen, Respekt oder Ehrfurcht haben. Vor wem fürchte ich mich? Vor was fürchte ich mich? Das Objekt meiner Furcht, das zehrt unheimlich viel Zeit und Kraft. Wovor ich Angst habe, damit verbringe ich viel Zeit und viele Gedanken. Darauf lenkt sich mein Blick, das beschäftigt mich. Wovor habe ich Respekt? Wovor habe ich Ehrfurcht? Wovor habe ich Angst? Vor den Stürmen oder vor Jesus? Wovor habe ich Respekt? Wem gilt meine Zeit und Aufmerksamkeit? Ist doch interessant. Die Jünger sind, wie der sinkende Petrus in der ähnlichen Geschichte, völlig auf das tobende Meer fixiert, verlieren völlig im Blick, dass da noch einer da ist. Einen schönen Spruch habe ich gefunden, da heißt es, du darfst Gott ruhig erzählen, wie groß deine Probleme sind. Aber dann musst du dein Problem auch erzählen, wie groß Gott ist. Du darfst Gott ruhig erzählen, wie groß deine Probleme sind, aber dann musst du auch dein Problem erzählen, wie groß Gott ist. Wer hat deinen Fokus? Wer hat deine Aufmerksamkeit? Deine Sorgen oder Gott? Wem gilt dein Blick? Die Jünger erkennen erst im Rückblick, nach der Sturmstillung, dass ihr Meister nie nachlässig war. Sie sehen, dass Jesus ihnen nie egal war. Sie konnten nicht ahnen, dass Jesus tatsächlich stärker ist als der Sturm. Und sie erkennen eine große Gelassenheit. Eine Gelassenheit, die auch unser Herz erfüllen darf. Eine Gelassenheit, die immer damit rechnet, dass Jesus die Dinge in seiner Hand hat. Eine Gelassenheit, die weiß, dass Jesus nicht schläft, egal was kommt. Und wenn er schläft, die Dinge trotzdem noch im Griff hat. Und auch wenn dieser Meister in unserem Lebensboot manchmal schweigt, ist es nicht seine Nachlässigkeit, sondern seine Gelassenheit. Der letzte Punkt, die Jünger fragen zum Schluss, wer ist der? Die Jünger fragen uns, wer ist Jesus für dich eigentlich? Was ist denn das für einer? Manche Ausleger sagen in dieser Geschichte, Jesus wird als Mensch und als Gott dargestellt. Er schläft, er ist menschlich. Der Schlaf steht auch für den Tod. Jesus stirbt am Kreuz. Jesus ist ganz Mensch. Und zugleich ist er ganz Gott. Jesus bezwingt den Sturm. Er bezwingt den Tod. Er lebt. Er ist der Auferstandene. Das steckt schon drin. Das ist vielleicht schon zu viel rein interpretiert. Aber mir gefällt es ganz gut. Jesus, wer ist der? Er ist Mensch und er ist Gott. Er ist der, der den Sturm, den Tod bezwungen hat. Die Jünger wissen das alles noch gar nicht. Wir sind in Markus 4. Das ist noch ziemlich am Anfang. Die Jünger haben noch fast keine Erfahrung mit Jesus. Darum sagen sie auch zu ihm Meister, Lehrer. Sie sagen noch nicht Herr oder Gott. Sie lernen erst, was Jesus so für einer ist. Durch die Stürme des Lebens lernen sie Jesus besser kennen. Durch die Stürme unseres Lebens lernen wir besser kennen, wer Jesus ist. Durch die Stürme unseres Lebens erfahren wir, dass Jesus stark ist, dass Jesus Macht hat. Durch die Stürme unseres Lebens erfahren wir, dass Jesus Gott ist und bei uns ist. Ich schließe mit ein paar Zeilen eines Liedes von Martin Pepper. Ich singe das nicht vor. Wir singen genug. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir. Friede mit dir. Es war eine große Stille. Wir wollen in der Stille diesen Jesus erkennen. Lasst uns einen Moment still werden.